Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Morgen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis, immer am Samstagvormittag, immer von 9 bis 12 Uhr. Schön, dass Sie dabei sind, denn die Sendung auch immer mit Ihnen. Nehme ich mal an, oder? Hatten Sie schon mal eine verpasst, die letzte? Ne, haben Sie nicht. Gut, gut, will ich auch gar nicht dran zweifeln. So, wir machen wieder volles Programm heute. Wir werden zum Beispiel reden über ein neues Messinstrument, das uns die Sonne leichter beobachten lässt. Warum ist das notwendig? Naja, denken Sie zum Beispiel mal an den Stromausfall in Spanien und Portugal. Da haben einige vermutet, es hätte zu tun haben können mit einer Sonneneruption. Tatsächlich ist die Ursache immer noch nicht offiziell festgestellt. Aber so Sonneneruptionen können schon große Auswirkungen haben auf unsere Strom- und Datennetze. Und deswegen sprechen wir mal mit demjenigen, der dieses Instrument entwickelt hat. Wir reden über den Stand der Pressefreiheit. Sie werden heute auch viel in den Zeitungen lesen zur Pressefreiheit. Was ist das eigentlich und wie schützt man sie? Auch wir werden darüber reden, denn heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Wir reden über das Waldsterben. Gab es den sauren Regen wirklich und woran stirbt der Wald heute? Und gleich in einer halben Stunde geht es um etwas, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Ich hoffe, nach diesem Gespräch wird es anders sein, nämlich das Kryptowährungssystem. Ist Kryptowährung jetzt vielleicht etwas, in das wir investieren sollten? Oder lieber die Finger davon lassen. Auch dazu gibt es eine Studie. Das alles hier bei den Profis auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel, das kennen Sie, da legen wir Ihnen Meldungen aus der Wissenschaft vor. Und Sie müssen unterscheiden, ob die falsch sind, von uns ausgedacht oder verfälscht. Oder ob das tatsächlich so sein könnte. Und wenn Sie dann richtig liegen, dann haben Sie am Ende der dritten Frage ein Buch gewonnen. In diesem Fall ist das ein sehr schönes Philosophie des Fahrens. Warum wir gerne am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat. Im Ullstein Verlag erschienen, Matthew B. Crawford hat es geschrieben. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, der von sich selbst sagt, ich arbeite hauptsächlich in meiner eigenen Motorradwerkstatt, aber auch an einem Tag der Woche an der University of Virginia. Wenn Sie das interessiert, rufen Sie jetzt an, bewerben Sie sich als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Hemmer.
Ja, guten Morgen. Ich glaube, ich muss das Radio ausmachen, richtig? Jetzt?
Ja, also im Moment stört uns hier nichts. Also wenn es so leise da im Hintergrund dudelt, ist alles okay. Ich meine, in dieser 250 Quadratmeter Villa, ja, ist das Radio wahrscheinlich auch weit genug weg, oder?
Ja, genau.
Wo ist das? Von wo rufst du an, Hemmer?
Lichterfelde West, das ist hier Drakestraße, ah, ja. In der Nähe von unter den Eichen.
Och, genau. Da wohnt man ganz schön, oder?
Ja, sehr schön.
Hemmer, das ist ein seltener Name. Das ist irgendwie, ja. Das war die Gemahlin Ludwigs des Deutschen. 827.
Ja. Woher weißt du das?
Ich habe das mal eben schnell gegoogelt, natürlich. Also okay. Ich arbeite ja auch einfach nur mit Karten im Ärmel. Ich habe es eben schnell gegoogelt. Ab 827 ostfränkische Königin als Gemahlin Ludwigs des Deutschen, Tochter des Grafen Welf des Ersten und dessen Frau Hellwig aus Sachsen. Und damit die Schwester der Kaiserin Judith. Also ich begrüße die Schwester der Kaiserin hier. Guten Morgen, Hemmer.
Guten Morgen. Es gibt allerdings zwei Hemmers. Das hast du jetzt nicht nachgeguckt.
Ach so? Wen gibt es denn noch?
Ja, genau. Es gibt noch eine Hemmer aus Österreich. Und nach der bin ich benannt sozusagen.
Okay.
Also genau.
Na,
aber
gut.
Ist trotzdem, jetzt weiß ich trotzdem noch doller Bescheid über
sehr,
alle
sehr
beide.
Schön. Emma, du hast immer als erste Anruferin hast du natürlich die schwere Aufgabe, du musst über drei Fragen hinwegkommen, denn erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis.
Ja.
Und schon die erste ist sehr lustig, die kommt hier.
Bonobo-Weibchen verbünden sich gegen Männchen. Weibchen der Bonobos, einer Menschenaffenart, bilden Banden, um männliche Tiere in Schach zu halten. Das zeigt eine aktuelle Studie. Laut den Forschenden greifen 85% dieser Banden männliche Tiere an. So sichern sie sich Macht und einen hohen Status. Denn eigentlich sind die Bonobo-Männchen körperlich überlegen. Das Ergebnis der Studie ist also klar. Wenn Bonobo-Weibchen zusammenhalten, erlangen sie Macht über Männchen.
Es ist still in Lichterfelde West. Ganz still. Man hört sozusagen die Blüten von den Kastanien fallen.
Ja, tatsächlich habe ich eine Kastanie bei mir gegenüber am Fenster. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Also ich hoffe, dass die Bonobo-Weibchen so schlau sind, sich zu verbünden gegen die übermächtigen Männchen. Ja, ich sag jetzt mal, das stimmt.
Ja, stimmt auch. ob allerdings die Bonobo-Weibchen solche Koalitionen gegen Männchen bilden, das variiert innerhalb von Gemeinschaften als auch zwischen verschiedenen Gemeinschaften recht stark. Die Studie zeigt aber eines ganz eindeutig, dass nämlich Gemeinschaften und Jahre, in denen erwachsene Weibchen mehr Banden gebildet haben, auch zu einem höheren Rang der Tiere geführt haben, zu einem höheren Rang der Weibchen. Okay. Also Frauen an die Macht.
Okay. Genau.
Emma, Frage Nummer zwei.
Ja. Osterfeuer verursachen viel weniger Feinstaub als Silvesterfeuerwerke. Laut Umweltbundesamt setzen die jährlichen Osterfeuer kaum Feinstaub frei. Vor allem im Vergleich zu der Knallerei an Silvester ist die Feinstaubbelastung gering. Allein im Jahr 2023 haben Feuerwerkskörper in Deutschland zu einer zehnfach höheren Belastung geführt. Das heißt in Zahlen: An Silvester sind rund 1.100 Tonnen Feinstaub entstanden. An Ostern nur knapp 100 Tonnen.
Ja, das ist so irgendwie, scheint so offensichtlich, dass es vielleicht eine Fangfrage ist. Ich bin mir nicht so sicher.
Ich bin ganz still geworden.
Ja, also irgendwie, man denkt natürlich sofort, Silvester natürlich hat es mehr Feinstaub. Vor allem, ich weiß nicht, knallen wahrscheinlich mehr Leute, als Leute Osterfeuer machen, keine Ahnung.
Wir sagen, also, Osterfeuer verursachen viel weniger Feinstaub als Silvesterfeuerwerke. Das ist unsere Aussage.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das stimmt.
Ist aber falsch.
Scheiße.
Oh, das war schön. Hämmer. Nee, also ist tatsächlich falsch. Laut Umweltbundesamt ist es so, dass diese Brauchtumsfeuer, wie wir Profis ja Osterfeuer nennen, ja Brauchtumsfeuer, und Silvesterfeuerwerke sorgen in etwa für gleich viel Feinstaub.
Ja? Ah, okay.
Und in Zahlen, die Silvesterfeuerwerke 2023, da waren es etwa 1150 Tonnen, bei den Osterfeuern etwa 1200 Tonnen.
Oh, Wahnsinn.
Ja.
Das hätte ich ja nicht gedacht.
Okay. Ja, trotzdem schön, dass wir mal das Vergnügen hatten.
Also ich hätte bei meinem Bauchgefühl
bleiben sollen. Ja, und deswegen war ich ja so ganz still und habe gedacht, okay, das ist genau richtig auf der Zunge. Aber naja, manchmal ist es so. Hämmer, danke fürs Mitmachen. Ne? Ja?
Ja, ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.
Ja, danke schön.
Tschüss, tschüss. Jo, ciao. Tschüss. Dann haben wir Ralf hier. Hallo, Ralf.
Ja, hallo.
Da habe ich mich ja eben gerade noch zeitversetzt gehört. Was ist das, Internetradio oder wie hört ihr da, Radio 1?
Ja, Internet.
Wo ist das denn? Wo rufst du an, Ralf?
Aus Leipzig.
Aus Leipzig. Naja, dann mal schöne Grüße nach Leipzig. Das finde ich ja schön, dass wir in Leipzig auch immer Hörer haben. Ralf, gibt es noch andere Sender für dich als Radio 1?
Ralf, gibt es wenig.
Was?
Also eigentlich nur noch als Alternative manchmal Radio 3, aber das ist eher selten.
Aber beides hört der RBB natürlich sehr, sehr gerne, Ralf. Schön, dass du bei uns bist heute Abend. Ist nicht heute Abend irgendwie ein wichtiges Spiel oder so?
Keine Ahnung.
Fußball, irgendwie so Leipzig gegen Bayern oder sowas?
Leipzig, Bayern. Fußball interessiert mich nicht.
Ah, das ist ja auch mal in Ralf. Na, da sind wir uns sehr nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ralf, hier kommt schon die Frage Nummer 3. Danach gibt es bei richtiger Beantwortung das Buch.
Gute Musik wirkt ähnlich wie Sex. Finnische Forschende haben herausgefunden, dass das Hören guter Musik auf unser Opioid-System wirkt. In Versuchen haben sie 30 Frauen Musik vorgespielt und dabei die Reaktionen im Hirn beobachtet. Das Ergebnis? Unsere Lieblingsmusik setzt Opioide frei, die für Glücksgefühle sorgen. Eine ähnliche Reaktion entsteht im Gehirn, wenn wir Sex haben oder Essen zu uns nehmen.
Gute Musik wirkt ähnlich wie Sex.
Eindeutig ja.
Eindeutig ja, ohne lange nachzudenken. Jawohl. Und Hämmer wird jetzt sagen, so eine einfache Frage, das hätte ich auch gewusst. Also, die Studie zeigt tatsächlich, warum Musik uns so glücklich machen kann, obwohl wir ja keine direkte Belohnung bekommen. Kleine Einschränkung, dadurch, dass es nur weibliche Teilnehmerinnen hier gab, können die Ergebnisse nicht 1:1 auf Männer übertragen werden. Aber wir vermuten mal, dass Männer und Frauen da nicht besonders anders ticken. Ralf, das ging ziemlich schnell. Du hast ein tolles Buch gewonnen vom Ullstein Verlag, kostet im Buchhandel etwa 27 Euro, 480 Seiten, hat Philosophie des Fahrens, warum wir gern am Steuer sitzen und was das mit Freiheit zu tun hat. Da geht es tatsächlich um einen Philosophen, der sagt, dass wir auf gar keinen Fall das autonome Fahren jemals einführen sollten. Denn beim Fahren geht es darum, dass wir glücklich sind, wenn wir am Steuer sitzen. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Philosophie. Das wäre jetzt deins. Bist du überhaupt Autofahrer, Ralf?
Na, ich war lange Zeit in der Spedition tätig. Mhm. Aber aus gesundheitlichen Gründen bin ich Fußgänger.
Okay. Und das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen. Oder verlieren alles. Ne,
du kannst jetzt aufhören, schick mal das Buch nach Leipzig oder du lässt dir noch eine Frage stellen. Hast du am Ende ein Abo und Buch oder beides verloren?
Ich riskiere es.
Hunde sind beliebter als das eigene Kind. Für eine aktuelle Studie haben über 700 Probanden und Probandinnen angegeben, wie sie die Beziehung zu ihrem Hund und zu vier wichtigen Menschen charakterisieren würden. Darunter Partner, enge Verwandte, beste Freunde und Kinder. Das Ergebnis? Besitzer sind mit ihren Hunden zufriedener als mit ihrem Kind. Laut den Forschenden liegt das an der umgänglichen und kontrollierbaren Beziehung zu den Tieren.
Ja, heikle Geschichte. Vor allen Dingen, bist du selber Vater, Ralf?
Ja.
Dann ist es natürlich noch schwerer, das zu beantworten.
Das ist wirklich knifflig.
Sag nochmal. Ich mache mal ein bisschen spannende Musik, damit die anderen mitraten können. Hunde sind beliebter als das eigene Kind. Jetzt müsste deine Antwort kommen.
Ich riskiere, ja, sind beliebter, weil, wie schon angedeutet, die Hunde lassen sich besser
dressieren.
Dressieren, genau. Mhm. Und Kinder haben so oft ihre eigene Vorstellung vom Leben.
Ja. Nee, kann ich gut verstehen. Also ist aber falsch. Ja, die Studie zeigt, dass die Besitzer mit ihren Hunden zufriedener waren als mit den meisten menschlichen Partnern außer ihren Kindern. Und dabei ist wichtig, es handelt sich um eine Befragung. Also die Ergebnisse basieren auf Selbsteinschätzung. Aber wir unterstellen den Teilnehmern einfach mal, dass sie hier nicht gelogen haben. Ralf, danke fürs Mitspielen.
Ja, gerne.
Grüße nach Leipzig und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne.
Ich habe gerade gelesen, dass Donald Trump im Amt mit seinem eigenen Memcoin $350 Millionen kassiert hat, verdient hat tatsächlich. Und die ganze Familie sitzt noch auf Coins im Wert von mehr als $10 Milliarden. So einfach scheint das zu sein. Man gibt einfach seine eigene Kryptowährung raus und hat dann, wie nennt man das, Generational Wealth für die nächsten 500 Jahre erwirtschaftet. Jetzt sagt aber eine neue Studie der Freien Universität Berlin, dass globale Kryptowährung System sei ein Schattenbankensystem. Erklären soll uns das der Studienautor und Politökonom Christopher Olk. Herr Olk, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Warum hat Sie das Thema interessiert?
Na, Krypto ist ja in den letzten Jahren so ein richtiges popkulturelles Phänomen auch geworden und ganz viele Leute haben sich geärgert, dass sie nicht rechtzeitig da investiert haben. Und ein großer Teil des, warum Leute Krypto mögen, ist ja die Idee, dass es irgendwie ohne Banken funktionieren würde. Mhm. Und gleichzeitig gab es dann 2022 was schon sehr stark nach einer Bankenkrise aussah. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ein System, was angeblich keine Banken hat, eine Bankenkrise haben?
Sehr schön. Und wie sind Sie dann rangegangen? Was genau haben Sie untersucht?
Wir haben uns, mein Co-Autor Louis und ich, haben uns quasi die Bilanzen angeschaut von den großen Krypto-Börsen und den Stablecoin-Emittenten und so ein bisschen nachgeschaut, welche Arten von Vermögenswerten da eigentlich liegen. Und dann haben wir gesehen, dass es sehr, sehr ähnlich aussieht zu den sogenannten Schattenbanken und dass das eigentlich gar keine neue Erfindung ist, sondern dieses alte Modell von Schattenbanken, was in der großen Finanzkrise 2008, 2009 zusammengebrochen ist, einfach sozusagen kopiert hat.
Was ist denn eine Schattenbank?
Eine Schattenbank ist im Prinzip wie eine ganz normale Bank, nur halt eben unreguliert, also im Schatten. Und wenn Sie jetzt einen Kredit aufnehmen, um ein Haus zu bauen zum Beispiel, dann haben Sie ja Zahlen auf dem Konto und die sind ein Versprechen, sozusagen Euros auszuzahlen, also Bargeld. Und Sie könnten theoretisch alles Bargeld auf einmal abheben, macht natürlich niemand. Und Schattenbanken machen eigentlich genau das Gleiche, nur nennen die das anders. Das heißt dann quasi nicht Kredit oder Girokonto, sondern ist juristisch anders konstruiert und wird deswegen nicht reguliert. Und das Problem ist, dass wenn Sie jetzt bei Ihrer Schattenbank alles auf einmal abheben wollen, dann haben die typischerweise nicht genug, weil Sie eben nicht so reguliert sind, dass Sie genug Euros da haben müssen, um Ihnen das alles auszuzahlen.
Ja, ich würde jetzt mal dagegen halten, wenn alle Leute von ihren regulären Banken gleichzeitig ihr Geld abheben würden, hätten auch die regulären Banken nicht genug. Wo ist der Unterschied jetzt bei Krypto?
Das stimmt, aber alle Leute heben nicht gleichzeitig das Geld ab, weil sie Vertrauen haben und das auch haben können in die Banken, weil die eben bestimmten Regeln unterliegen. Und bei den Schattenbanken gibt es diese Regeln nicht. Deswegen kann da viel leichter eine Panik ausbrechen, dass tatsächlich alle das abheben wollen.
Aber wenn ich jetzt nur einen Bitcoin habe, zum Beispiel, weiß nicht, was der gerade wert ist, 70.000, 80.000 Dollar oder sowas, keine Ahnung, haben Sie Kurse im Kopf?
Nee.
Aber dann könnte ich mir das doch auszahlen lassen und die Schattenbank, wie Sie das nennen, würde das auch tun.
Das stimmt, wenn Sie sich einen Bitcoin auszahlen lassen, ist es kein Problem. Mhm. Wenn es jetzt ganz viele wären, kann es zum Problem werden. Aber vor allem ist es so, dass die sogenannten Stablecoins eine wichtige Rolle spielen, weil sie nämlich mittlerweile den Bitcoin sozusagen erstmal gegen einen Stablecoin eintauschen sollen.
Ja, das ist ja sehr interessant. Also ich habe ja schon kaum verstanden, was ein Bitcoin ist. Aber was ist denn ein Stablecoin?
Ein Stablecoin ist sowas wie ein Bitcoin, der immer einen Dollar oder einen Euro wert sein sollte. Also nicht im Kurs fluktuiert. Mhm. Da muss man die Kurse also nicht im Kopf haben. Und da ist der Witz eben, dass die Bank tatsächlich, also die Kryptobörse sozusagen oder der Stablecoin-Emittent tatsächlich genug Euros vorhalten muss, um das auszuzahlen. Mhm. Und wenn jetzt ganz viele Leute ihre Stablecoins eintauschen wollen, dann gibt es da ein Problem. Und das ist zum Beispiel 2022 passiert bei der Kryptobörse FTX. Und das war so einer der Startpunkte für die große Krise.
Was ist jetzt Ihr Fazit? Sollten Kryptowährungen verboten werden?
Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür wir gesamtgesellschaftlich dieses System eigentlich brauchen. Deswegen, wenn es politisch möglich wäre, würde ich das verbieten. Das ist allerdings natürlich schwierig. Weil das System jetzt natürlich eine bestimmte Größe hat.
Ja, mal angenommen, also da wird dann 50 Jahre verhandelt, so ungefähr wird es ja dauern, ne? Dann würde sich die Welt einigen auf ein Verbot, alle Staaten. Was wäre dann? Würden dann alle Kryptowährungen auf einen Schlag wertlos werden?
Also es ist ein schönes Gedankenexperiment, aber die Welt ist ja normalerweise nicht so gut darin, sich auf solche Sachen zu einigen. Deswegen würden sicher nicht alle Länder mitmachen. Mhm. Aber in Europa zum Beispiel gibt es jetzt so erste Regulierungen. Und die sind aber dienen eigentlich eher dem Ziel, das ganze System sicherer zu machen und damit den Wert eher zu stabilisieren. Hm. Wenn man jetzt alles tatsächlich abschaffen oder verbieten würde, dann würden die nicht alle wertlos werden, sondern dann würden wahrscheinlich die, die rechtzeitig alles umtauschen können, das noch umtauschen können und am Ende würden ein paar Leute auf ihren Coins sitzen bleiben. Also eigentlich alles wie immer, weil diese ganzen Coins ja immer hoch und runter gehen im Wert.
Und wie nennen Sie dieses Projekt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, der seinen eigenen Trump-Coin auf den Markt gebracht hat? Ist das aus Ihrer Sicht was Legales?
Ja, das ist ganz interessant, weil der macht ja eigentlich zwei Sachen. Der nutzt zum einen einfach den Staat, um dieses ganze Krypto-Projekt zu retten. Weil nach dieser Kryptokrise 22 die ganzen Kryptounternehmer sich ihm angeschlossen haben und jetzt versucht er sozusagen den Wert zu stabilisieren, indem er das dereguliert und als Staat USA Kryptoreserven aufbauen will. Und gleichzeitig profitiert er halt aber auch noch selber komplett. Legal ist es natürlich in einem Staat, in dem die Rechtsstaatlichkeit nach und nach gleichzeitig außer Kraft gesetzt wird, irgendwie schon. Also die schlängeln sich da sozusagen schon durch. Das ist nicht direkt illegal, aber es ist natürlich einfach korrupt und oligarchisch.
Die Krypto, das Kryptowährungssystem ist zu einem Schattenbankensystem geworden, steht so in einer Studie des Politökonomen Christopher Olk von der Freien Universität Berlin. Herr Olk, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, liebe Profis.
Schönes Wochenende.
Guten Abend.
Heute ist Tag der Pressefreiheit. Yeah! Gemeint sind mit Presse nämlich auch wir. Ja, wir hier im Radio. Also die Presse, das ist die Gesamtheit aller öffentlichen Medien. Pressefreiheit ist in Deutschland ein Grundrecht. Ohne freie Presse keine Demokratie, sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Aber was heißt denn das eigentlich genau, Pressefreiheit? Und woran erkennen die Medienforscher, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird? Fragen wir mal nach bei der Germanistin Anna von Garmissen. Sie ist Journalismusforscherin am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Pressefreiheit, ist das die Freiheit, schreiben zu können und im Radio sagen zu dürfen, was immer wir wollen?
Wenn ich jetzt mit Ja oder Nein antworten müsste, dann würde ich Ja sagen. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Das, was immer wir wollen, legt ja nahe, dass wir einfach äußern, was uns gerade einfällt. So einfach ist es nicht. Wir fühlen uns natürlich auch bestimmten Regeln verpflichtet als Medienschaffende. Und dazu gehört natürlich die Sorgfalt, die Quellennennungen und so weiter, angemessene Berichterstattung, Quellenvielfalt. Also da gibt es eine Vielzahl von Kriterien, nach denen sich die Medien auch zu richten haben. Aber klar, also die Freiheit ist essentiell, dass die Medien unabhängig berichten können, unabhängig von staatlicher Zensur und staatlichem Einfluss, aber eben auch unabhängig von anderweitigen Einflussnahmen und Bedrohungen. Das ist extrem wichtig, damit wir eben auch diese Pluralität vorfinden in unserer Kommunikation.
Nun veröffentlicht die NGO Reporter ohne Grenzen Jahr für Jahr so ein Ranking der Länder mit der größtmöglichen Pressefreiheit. Da frage ich mich, wie lässt sich denn sowas messen? Ich meine, ich würde sagen, entweder gibt es die Pressefreiheit in einem Land oder es gibt sie nicht, oder?
Nein, es gibt schon Abstufungen und Reporter ohne Grenzen machen da auch einen super Job. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sich der Index speziell zusammensetzt, aber die gucken sich natürlich auch eine Vielzahl von Quellen an. Die schauen sich natürlich sehr deutlich erstmal an, wie viele physische Attacken und Angriffe gibt es, wie viele digitale Bedrohungen, aber sie schauen sich auch an, wie ist denn die Lage in der Medienpolitik, wie ist die rechtliche Lage. Also da kommen eine Vielzahl von Dimensionen, werden dafür angeschaut, bevor dann das Gesamtbild entsteht.
Und in dieser Liste steigt Deutschland einen Platz ab. Wir sind jetzt nicht mehr in den Top Ten und das deckt sich, glaube ich, auch mit den Ergebnissen einer Befragung, die Sie selbst gemacht haben, oder?
Ja, leider schon. Also wir haben am Hans-Bredow-Institut eine repräsentative Befragung von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland gemacht. Die ist auch schon ein bisschen her, das war 2023. Insofern sind die neuesten Entwicklungen dort gar nicht abgebildet. Aber wir haben damals schon sehen müssen, dass die Lage in Deutschland schlechter wird. Da gab es damals deutliche Corona-Auswirkungen. Auch der Ukraine-Konflikt war schon da. Und man merkte, dass Journalistinnen und Journalisten sich nicht mehr so frei bewegen und sich nicht mehr so sicher fühlen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und
können Sie das konkret machen? Was passiert denn da? Also geht es da vor allen Dingen um Reporter, die draußen Informationen sammeln? Oder wer fühlt sich da bedroht?
Ja, es geht natürlich nach außen hin sichtbar gerade um die wirklich von Demonstrationen berichten. Das ist eigentlich die Art von Ereignis, bei der die meisten Übergriffe passieren. Aber tatsächlich ist es auch so, dass 6 von 10 Medienschaffenden schon mal selbst Hate Speech erlebt haben. Das heißt, das sind digitale Beleidigungen, Bedrohungen, oft anonym, die eingehen. Und das erreicht dann auch nicht nur die Reporter und die Zuständigen, wobei die natürlich an erster Stelle eben sich nach außen zeigen und die sind dann oft auch die Angriffsfläche. Aber es richtet sich auch oft auch gegen, ja, ich sag mal, Vertreter von Minderheiten. Aber es geht auch sehr oft gegen Frauen. Also da suchen die Angreifenden sich auch ganz gezielt Ziele aus, ja.
Wissen Sie denn, ob das Wirkung hat? Ich meine, führt das tatsächlich dazu, dass Journalisten über bestimmte kritische Themen wie, sage ich mal, Corona, AfD nicht mehr berichten?
Also das haben wir jetzt in unserer Studie nicht abfragen können, aber aus anderer Forschung weiß man, dass die Antwort darauf natürlich wiederum nicht einfach ist. Es gibt Journalistinnen und Journalisten, die dann bestimmte Themen vielleicht versuchen, nicht mehr so zu bearbeiten und die sich vielleicht ein wenig zurückziehen. Es gibt genauso aber auch solche, die sagen, jetzt erst recht, ja, es geht eben darum, auch die Medienfreiheit zu verteidigen und sich eben nicht einschüchtern zu lassen. Auf jeden Fall ist die Dringlichkeit größer geworden, dass auch das Thema in der Gesellschaft mehr ankommt und dass eben nicht nur das einfach die Sache der individuellen Personen im Journalismus ist, wie resilient sie sind, sondern dass es auch Schutzmechanismen gibt.
Was müsste passieren, um die Pressefreiheit in Deutschland besser zu schützen?
Ja, also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und Dimensionen. Ich hatte das schon ein bisschen angesprochen, also die rechtliche Dimension, die Regulierung zum Beispiel der großen Big-Tech-Plattformen, auf denen oft solche Beleidigungen geschehen und die ja gerade erst freigelassen worden sind in dieser Richtung aus den USA. Da muss die Regulierung jetzt greifen und verbessert werden. Auf dieser Makroebene auch, was die Medienpolitik betrifft, könnte man den Journalismus unterstützen. Aber es gibt auch auf Organisationsebene Ansprüche oder Möglichkeiten, dass man das verbessern könnte. Einige Organisationen machen das auch schon sehr gut, dass sie eben Anlaufstellen bieten für Journalistinnen und Journalisten, die betroffen sind, die vielleicht Ängste haben oder unter hohem Druck stehen, dass es eine Supervision gibt, dass erstmal überhaupt Guidelines da sind, nach denen man sich richten kann. Man kann Schulungen anbieten, dass man vielleicht im Vorhinein, bevor man sich in solche exponierten Situationen begibt, schon weiß, wie man richtig reagieren kann. Es gibt auch eine Helpline für Journalistinnen und Journalisten. Also es wird schon ein bisschen was getan, aber eben noch nicht so richtig strukturell. Und ich glaube, in vielen gerade kleineren Medienhäusern, ja, nimmt man die Gefahr noch nicht so ganz. Ja, vielleicht nimmt man sie ernst, aber man kann vielleicht auch aufgrund mangelnder Ressourcen oft nicht viel dagegen tun.
Heute ist Tag der Pressefreiheit. Darüber haben wir gesprochen mit der Journalismusforscherin am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg, Anna von Garmissen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Und gleichfalls.
Das Waldsterben. Ja, wissen Sie noch, das Waldsterben, das war vor so knapp 40 Jahren in Westdeutschland der ganz große Umwelthorror. Der saure Regen tötet unsere Wälder. Das war auch so, also keine Fake News, allerdings meist lokal begrenzt. Und der saure Regen war es auch nicht allein. Ja, die Trockenheit zum Beispiel vernichtet Wälder bis heute. Und das wirkt sich dann wiederum aus auf die Trinkwasserqualität. Wo genau der Zusammenhang ist, das kann uns der Forstwissenschaftler Dr. Florian Schnabel verraten. Der hat das nämlich gerade an der Uni Freiburg untersucht. Herr Schnabel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was haben sterbende Bäume zu tun mit der Qualität unseres Trinkwassers?
Ja, also ganz generell ist es so, dass Wälder als natürliche Garanten der Trinkwasserqualität funktionieren, eigentlich.
Warum?
Das liegt daran, dass Wälder eben Nährstoffe, zum Beispiel Stickstoff, aufnehmen und in ihren Nährstoffkreisläufen behalten. Und wird dieser Stickstoff jetzt eben nicht aufgenommen, gelangt dieser als gut wasserlösliches Nitrat ins Grundwasser. Und in Deutschland ist es eben so, dass der Großteil unseres Trinkwassers aus Grundwasser stammt, das aus sogenannten Trinkwasserschutzgebieten gewonnen wird. Und durch diese Schutzgebiete soll eben unter anderem verhindert werden, dass Nitrat ins Grundwasser gelangt.
Wie lässt sich dieser Zusammenhang nachweisen? Wie machen Sie das?
Ja, also was wir in unserer Studie gemacht haben, sind letzten Endes drei Schritte. Also wir sind zum einen hingegangen und haben die erste Karte erstellt von Trinkwasserschutzgebieten in ganz Deutschland. Und wir haben dann quantifiziert, wie viel Wald es da gibt, was es für Wald dort gibt, und konnten da in diesem ersten Schritt zeigen, dass 43% dieser Wasserschutzgebiete eben bewaldet sind. In dem zweiten Schritt, das hatten Sie gerade schon angesprochen, sind wir dann hingegangen und haben die Schäden an diesen Wäldern, das Waldsterben in diesen Wäldern im Rahmen der Dürrejahre 2018 bis 2020, die ja sehr, sehr extrem waren, quantifiziert und konnten eben in dieser Untersuchung zeigen, dass in nur diesen 3 Jahren um die 5% der Waldfläche in diesen Trinkwasserschutzgebieten abgestorben ist, was wirklich ziemlich viel ist. Und in dem letzten Schritt sind wir dann hingegangen und haben uns die Nitratbelastung im Grundwasser von exemplarischen Trinkwasserschutzgebieten angeschaut, wo wir frei verfügbare Daten hatten. Das ist leider gar nicht so viel. Da versuchen wir gerade auch eine größere Datenbank aufzubauen. Aber in den Daten, die wir hatten, sind wir dann hingegangen und haben Waldgebiete verglichen, die einen starken Waldverlust hatten durch diese Dürrejahre, also über 25% ihrer Bäume verloren haben, und haben das verglichen mit Waldgebieten, die eben keinen Waldschäden aufgewiesen haben.
Und dann haben Sie festgestellt, bei denen, die Waldschäden hatten, wo der Wald gestorben ist, hat sich die Trinkwasserqualität verschlechtert. Was bedeutet das, verschlechterte Trinkwasserqualität?
Ja, also genau, um das konkret zu machen, haben sich die Nitratkonzentrationen im Grundwasser fast verdoppelt, was Sie gerade gesagt haben. Genau. Und das bedeutet letzten Endes erst einmal, dass es schwieriger wird, dieses Wasser für die Trinkwassernutzung zu verwenden. Man sollte da auf jeden Fall auch klar sagen, dass wir an keinem dieser Standorte über den Grenzwerten der deutschen Trinkwasserverordnung sind, trotz dieser Anstiege.
Es ist also trinkbar.
Genau, also wir sind immer noch nicht über den Trinkwassergrenzwerten. Und was auch wichtig darin ist, wir gucken uns das Grundwasser an, woraus das Trinkwasser genommen wird. Das wird dann aber durch die Trinkwasserversorger auch nochmal aufbereitet. Was die da vor allem machen, ist, dass die das Wasser mischen. Also die nehmen dann sauberes Wasser und mischen das eventuell mit nitratbelastetem Wasser, um sozusagen diese Konzentrationen zu verringern. Mhm. Aber eigentlich traditionell wird dafür Wasser aus Waldgebieten verwendet. Und wenn die jetzt eben Nitratanstiege haben, wird das eben immer schwieriger und auch immer teurer. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die Zuhörerinnen jetzt Angst haben müssen, dass sie ihr Leitungswasser nicht mehr trinken müssen oder nicht mehr trinken können. Das geht weiterhin, aber es wird eben teurer und schwieriger für die Trinkwasserbetreiber, eben uns sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, weil eigentlich reden wir ja über Nitratbelastung eher in Landwirtschaft. Ne? Das ist der Hauptbeiträger und eigentlich war immer so unser Wald die sichere Bank.
Ja, wo kommen denn die Nitrate im Wald her?
Ja, also das sind mehrere Prozesse, die da passieren. Also ich habe Ihnen das ja schon einmal gesagt, dass eben die Bäume Stickstoff aufnehmen. Zum einen gibt es eben eine atmosphärische Deposition von Stickstoff in unsere Wälder. Das kommt sehr stark durch die Landwirtschaft. Also da wird Nitrat durch die Luft ausgetragen und in unseren Waldökosystemen regnet das sozusagen ab. Das ist ein Punkt. Und ganz traditionell kommt eben Stickstoff vor allem eher aus Blitzschlägen. Also das ist eigentlich ein limitierter Nährstoff. Und wir haben davon einfach heute sehr, sehr viel, vor allem auch durch eine intensive Landwirtschaft.
Blitze erzeugen Stickstoff?
Ja, ganz genau.
Aha, hab wieder was gelernt. Habe ich in der Schule nicht aufgepasst.
Das ist eigentlich der natürliche Prozess vor dem Haber-Bosch-Verfahren. Waren das vor allem die Blitze. Und deswegen ist es eigentlich ein limitierter Nährstoff in unseren Waldökosystemen. Und was jetzt vielleicht, was Sie ja auch interessiert, was passiert jetzt unter einem Waldsterben? Das sind vor allem 2 Punkte. Also zum einen sterben eben die Bäume und können eben den Stickstoff nicht mehr aufnehmen. Also dieser Kreislauf wird unterbrochen. Und gleichzeitig kommt aber eben auch mehr Sonnenlicht auf den Boden. Es wird wärmer, wenn die Bäume absterben. Und das führt eben zu einer verstärkten Zersetzung von organischem Material, wie zum Beispiel Zweigen. Und auch das widersetzt Nitrat frei.
Alles hängt mit allem zusammen. Nun werden ja längere Dürreperioden durch die Klimakrise zunehmen, sagen die Klimaforscher. Ist die Forstwirtschaft ausreichend darauf vorbereitet?
Also ich denke, es geht in die richtige Richtung. Wir haben da einfach noch viele Altlasten, könnte man sagen. Also Stichworte sind zum Beispiel die großflächigen Fichtenmonokulturen, die wir auch vor allem in Mitteldeutschland haben immer noch, die aber auch schon gerade umgebaut wurden und werden. Das sind die Flächen in Deutschland, wo wir auch die stärksten Waldschäden jetzt in unserer Studie gesehen haben. Aber da ist auch sehr viel auf dem Weg. Also die ganzen Landesforstverwaltungen zum Beispiel arbeiten hin zu klimastabilen Mischwäldern, also versuchen hier wirklich aktiv den Waldumbau vorwärts zu treiben. Und das wäre eben auch eine ganz klare, aus meiner Perspektive, Anpassungsstrategie. Also wir brauchen gemischte Wälder mit möglichst vielen verschiedenen Baumarten, um auch einfach das Risiko eines großflächigen Waldverlustes einfach sehr viel niedriger zu halten.
Mehr Diversität in den Wäldern.
Genau.
Ja, und jetzt haben wir schwarz auf weiß. Das Waldsterben schadet dem Trinkwasser. Dank einer Studie des Forstwissenschaftlers Dr. Florian Schnabel wissen wir es genau. Von der Uni Freiburg. Herr Schnabel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Perfekt.
Danke.
Mich ebenfalls.
Schönes Wochenende.
Wiedersehen. Tschüss.
Die Nazis haben in ihren 12 Jahren Herrschaft in Deutschland nicht nur Europa verwüstet, Millionen von Menschen umgebracht, 6 Millionen Juden allein, sondern sie haben uns auch ein architektonisches Erbe hinterlassen. Und zudem ist gerade ein neues Buch erschienen über Städtebau im Nationalsozialismus. Der Autor ist der Sozialwissenschaftler und Stadtplaner Professor Dr. Harald Bodenschatz von der TU Berlin. Herr Bodenschatz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie geben im Untertitel mir ehrlich gesagt ein Rätsel auf, denn der Untertitel Ihres Buches lautet Angriff, Triumph, Terror im europäischen Kontext 1933 bis 1945. Ich dachte, es geht um Städtebau.
Ja, sehr gut. Angriff, Triumph, Terror, das verweist auf eine zentrale Botschaft unseres Buches. Wir müssen diese 12 Jahre als eine Zeit dynamischen Wandels betrachten. Das heißt, der Städtebau, die Architektur veränderten sich in diesen 12 Jahren erheblich. Die wichtigsten Städte, die wichtigsten Akteure und alles geschieht im europäischen Kontext. Das ist die zweite Besonderheit unseres Buches. Mhm. Europäischer Kontext, Dynamik des Städtebaus.
Aber was konnten denn die Nazis überhaupt im Städtebau anrichten in diesen 12 Jahren? Die konnten doch den zugebauten Städten gar nicht so viel hinzufügen, oder?
Ja, könnte man meinen. Also früher war ja auch immer die These, das sind alles Planungen und nie realisiert worden. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es wirklich unglaublich. In den Jahren 1933 bis 1937 wurden 2000 Kilometer Reichsautobahn gebaut. Unter der Leitung eines Managers, eines Bauingenieurs, der heute schon wieder weitgehend vergessen ist, Fritz Todt. Diese Figur ist unseres Erachtens eine der wichtigsten Figuren des Bauwesens im Nationalsozialismus. Auf ihn geht auch der Westwall und der Atlantikwall zurück. Aber diese Sachen überhaupt unter dem Begriff Städtebau wahrzunehmen, war eine Grundsatzentscheidung. Wir wollten dieses Spektrum sehr weit fassen, damit wir überhaupt solche Produkte auch in Augenschein nehmen können und sehen können, was waren die wirklichen Prioritäten. Mhm. Und ein anderer Punkt, Kasernen. Die Nazis waren unglaublich erfolgreich in den ersten Jahren. Sie haben über 500 Kasernenviertel neu gebaut in den ersten 6 Jahren. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das sind alles Maßnahmen, das ist jetzt nur ein Beispiel davon, es gibt vieles andere auch. Und es gab diese Maßnahmen, die temporär waren. Überall Fahnen im öffentlichen Raum, Aufmärsche, Festlichkeiten und so weiter. Die Besetzung des öffentlichen Raums, es war kein öffentlicher Raum mehr in unserem Sinne, im demokratischen Sinne, sondern es war ein gesteuerter, organisierter öffentlicher Raum.
Also wenn ich jetzt mich zurückbeamen lassen können würde, sagen wir mal ins Jahr 1939, sagen wir mal Tag, bevor die Nazis den Zweiten Weltkrieg losgetreten haben, dann würde ich auch sofort sehen, ich lebe in einem Land, das von Nationalsozialisten beherrscht wird.
Ja, ja, sofort sehen, aber natürlich auch hören, weil die Propaganda spielt auch eine zentrale Rolle, auch in unserem Buch. Wir müssen also deutlich unterscheiden zwischen propagiertem Städtebau und realisiertem Städtebau. Mhm. Und trotzdem war natürlich auch dieser propagierte Städtebau unglaublich wirkungsmächtig. Denken Sie an die zentrale Achse in Berlin, an die große Halle, alles den Triumphbogen, das ist in unseren Köpfen drin. Das wurde alles nicht realisiert. Was realisiert worden ist, ist viel weniger in unseren Köpfen drin. Etwa das, was in dieser Terrorphase nach 41 passiert.
Was hat diese letzte Phase ausgezeichnet, die Sie Terror nennen, ab 41?
Ab 41 war der Überfall auf die Sowjetunion. Und dieser Überfall war ja begleitet mit der Vorstellung der Nazi-Führung, dass diese Sowjetunion innerhalb weniger Monate zusammenbrechen würde. Als das nicht passierte, war es notwendig, in ganz anderer Weise noch als vorher für den Krieg zu mobilisieren, die ganze Industrie auf den Krieg auszurichten, neue Industriewerke zu schaffen und insbesondere dann für die fehlenden Arbeiter, die ja an der Front waren, dann Ersatz zu schaffen durch Zwangsarbeit, massenhafte Zwangsarbeit und damit ein neues Element oder ein wichtiges Element des Städtebaus, die Zwangsarbeitslager, die aus Holzbaracken bestanden, eine der wichtigsten Produkte des nationalsozialistischen Städtebaus, oft übersehen, in der letzten Phase sehr, sehr dominant, aber dann auch mit zunehmender Verlust der Lufthoheit, dann die Notwendigkeit der Untertagelegung der Rüstungsindustrie, insbesondere der Luftrüstung in den letzten Jahren. Das sind alles wichtige bauliche Maßnahmen, die lange in unseren Köpfen gar nicht so richtig präsent waren.
Sie nennen den Städtebau ein zentrales Herrschaftsinstrument der NS-Diktatur. Ist das nicht zu dick aufgetragen?
Es scheint auf den ersten Blick so. Es ist allerdings doch sehr, sehr wichtig, wenn man sich überlegt, auch wie begann eigentlich das Ganze. Ein ganz entscheidender Punkt, es ist insgesamt durchaus international bekannt, aber es ist der 1. Mai 1933. Das war eine unsichere Geschichte, also die Propaganda zielte darauf, den 1. Mai als Arbeiterfeiertag zu einem nationalistischen Feiertag umzugestalten. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und es war sozusagen die Vorlage für alle möglichen anderen Riesenevents, die dazu geführt haben, eine Volksgemeinschaft sozusagen irgendwie zu konstituieren, wie die Reichsparteitage, die Erntedankfeste, die Sportfeste und so weiter. Also die immer gekoppelt waren mit einer Konstruktion dessen, was die Nazis Volksgemeinschaft genannt haben und damit andere ausgegrenzt haben.
Sehr interessant. Also Ideologie und Städtebau hängen zusammen im Nationalsozialismus. Das Buch über Städtebau im Nationalsozialismus stammt vom Sozialwissenschaftler Professor Dr. Harald Bodenschatz. Herr Bodenschatz, herzlichen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich bedanke mich, Herr Karkowski.
Was glauben Sie denn eigentlich, warum in Spanien und Portugal diese Woche der Strom ausgefallen ist? Ich habe gerade noch mal gegoogelt. Bislang ist keine offizielle Ursache ermittelt. Und das führt natürlich wie immer zu Spekulationen. In der Süddeutschen Zeitung etwa lese ich, hatte der Blackout mit Solaranlagen zu tun oder mit Oszillationen im Netz, was immer das ist. Und es gibt auch manche, die fürchten, dass der Stromausfall vielleicht durch eine besonders heftige Sonneneruption ausgelöst worden sein könnte. Konjunktiv. Um das rauszufinden, sollte man in die Sonne schauen. Man sollte die Sonne genau im Blick haben, also nicht Sie, sondern die Profis. Und dabei hilft ein völlig neues Messinstrument. Das wurde gerade installiert am weltgrößten Sonnenteleskop auf Hawaii vom Freiburger Institut für Sonnenphysik. Und dort arbeitet auch der Physiker Matthias Schubert am Projekt Visible Tunable Filter. Herr Schubert, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was ist das für ein Filter, dieser Visible Tunable Filter? Was kann der besser als alle vor ihm?
Der Visible Tunable Filter ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Filterinstrument, in dem wir uns im sichtbaren Bereich zwischen ca. 500 und 800 Nanometer die Sonne anschauen.
Was sind das, 500, 800 Nanometer? Sagt mir jetzt gar nichts.
Wir sind also im Bereich von grün bis orange in dem Farbspektrum.
Also ungefähr. Auf Deutsch, Sie können bessere Bilder machen von der Sonne.
Wir können jetzt viel bessere Bilder von der Sonne machen. Genau.
Ja, das heißt, Sie können also sehen, falls auf der Sonne jemand sitzt und Zeitung liest, erkennen Sie auch die Buchstaben.
Wenn die Zeitung in dem Fall groß genug ist und die Buchstaben ungefähr 10 Kilometer Pixelgröße haben, ja, dann könnten wir ihm beim Zeitunglesen zuschauen.
Wie funktioniert dieses Gerät? Warum ist es so besonders?
Das Besondere an dem Gerät ist, wir haben zwei extrem flache Spiegel mit einer extrem hochgenauen Reflexionsschicht und in dem können wir das Licht hin und her spiegeln und aufgrund dessen das Licht filtern. Man kennt es von einem Prisma, wenn man dadurch das Sonnenlicht anguckt, dann sieht man, wie das aufgefächert wird. Das Prisma ist jetzt gegenüber uns sehr groß. Wir können das Licht sozusagen in einzelne kleine Stücke in der Größenordnung 10 hoch minus 12 Meter, das ist ein Milliardstel Meter, uns anschauen, ein Billionstel Meter. Das ist super fein.
Wie sehen diese Bilder aus? Kriegen Sie vor allen Dingen Daten oder erscheint auf Ihrem Computer tatsächlich dann ein Live-Bild von der Oberfläche der Sonne?
In dem Fall bei uns, wir nehmen tatsächlich live Bilder auf. Also wir können uns direkt live angucken, wie sich die Sonne dynamisch die Oberfläche bewegt. Man kann sich es vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn man in einem Magmasee hineinschauen könnte. Und wir können uns in Echtzeit anschauen, wie diese Dynamik da drin ist. Und das ist auch Hauptforschungspunkt unserer Arbeit.
Das Ganze auch in 3D?
Das Ganze kann man auch in 3D machen. 3D bedeutet aber, dass man sozusagen im Nachhinein die Bilder zusammensetzen müssen.
Mhm. Was können Sie anfangen mit diesen Daten? Wozu dient der Filter?
Was wir mit den Daten machen können, wir können uns sozusagen die Sonne hochgenau angucken und können einmal bestimmen, wie die einzelnen Geschwindigkeiten der einzelnen Plasmakomponenten sind, können daraus dann wiederum bestimmen, wie die Dynamik dahinter ist. Und gleichzeitig können wir auch noch bestimmen, wie das Magnetfeld dazu ist. Und dadurch, dass wir uns hier in der Sonne bei sehr hohen Temperaturen bewegen, bedeutet das, die Teile, es ist ein Plasma, also sprich die Atomkerne und die Elektronen sind getrennt und wir haben sozusagen geladene Ströme in der Masse, die sich da bewegen. Und die wechselwirken miteinander. Und die wechselwirken miteinander über ein Magnetfeld, das eben durch bewegte geladene Teilchen entsteht. Und daraus entstehen Strudel und verschiedene Konfigurationen, die wir untersuchen, deren Natur wir versuchen zu verstehen, vorherzusagen und die dann auch die Grundlage zum Beispiel für das sind, was man weitläufig als koronale Massenauswürfe kennt, was dann bedeutet, dass tatsächlich Plasma von der Sonne, die Teilchen, Richtung Erde geschleudert werden. Mhm. Und damit unser Magnetfeld wechselwirken, ich glaube, das bekannteste Phänomen sind die Auroren. Oder die Polarlichter.
Die Polarlichter. Wie stark beeinflussen denn Sonnenstürme und Eruptionen auf der Sonne heute schon unser Wetter?
Also ich glaube, ein Beispiel von der nahen Vergangenheit war, als Satelliten hochgeschossen wurden von Starlink. Und in dem Fall war es so, es wurden 250 Satelliten hochgeschossen und aufgrund eines koronalen Massenauswurfes sind 50 davon wieder abgestürzt, weil die Teilchen natürlich die Satelliten abgebremst haben, ihre Elektronik gestört haben und sie dadurch nicht auf ihrer vorgesehenen Bahn gelandet sind. Mhm. Also man hat eigentlich auch direkt in letzter Vergangenheit Beispiele gehabt, wie das direkt in die mehreren Millionen geht, was da an Verlusten zu beklagen
war. Ja, seitdem ist Elon Musk pleite, wie wir wissen. haben diese Sonneneruptionen auch Einfluss auf unsere Daten- und Stromnetze auf der Erde?
Es gab sogar tatsächlich schon Vorfälle, wo es dazu gekommen ist, dass wirklich Umschaltspannungswerke tatsächlich zerstört wurden, die Transistoren da drin. Und zwar eben durch diese hohen Massenauswürfe und die damit einhergehenden Magnetfelder können die teilweise tatsächlich so stark werden, dass dann in diesen Transformatoren Spannungen und Ströme induziert werden und die dadurch dann wirklich durchbrennen und dann flächendeckenden Stromausfall zu befürchten ist, was tatsächlich schon vorkam.
Wirkt denn Ihr neues Gerät auch wie ein Frühwarnsystem, dass Sie da quasi durchschauen und sagen, oh, da passiert gerade was ganz Dolles und dann rufen Sie irgendwo an, sagen wir mal in Washington, und sagen, hier passiert was, was die Erde tatsächlich massiv beeinflussen kann, Warnung, Warnung, Warnung. Oder bin ich jetzt mit meiner Fantasie durchgebrannt?
Ja, das ist ein bisschen zu weit. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir schauen uns die Sonne ja sehr hoch aufgelöst an. Also wir gucken uns kleine Details an. Mhm. Die Frühwarnsysteme, die aktuell sozusagen installiert sind, sind dann eher satellitengestützt und die schauen sich die Sonne im Großen an. Und die würden dann klassischerweise diese Vorwarnung rausgeben. In unserem Fall ist es so, wir versuchen tatsächlich von der Grundlagenforschungsseite aus zu verstehen, warum, weshalb, wieso und dann im Endeffekt sowas wie eine Wettervorhersage auf der Erde abzuleiten und dann zu sagen, okay, wir sehen hier eine bestimmte Konfiguration, in 2-3 Tagen könnte es zu einem massiven Massenausbruch kommen und das ist dann sozusagen das Ziel hinten raus dieser ganzen Forschungsarbeit. Hm. Aktuelle Warnungen gehen wirklich satellitengestützt.
Dann sage ich herzlichen Dank an den Physiker Matthias Schubert vom Projekt Visible Tunable Filter am Freiburger Institut für Sonnenphysik. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Sonniges Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Der Schwalbenschwanz schmeckt mit den Füßen. Der Schwalbenschwanz ist ein Schmetterling und nutzt ein ungewöhnliches Körperteil, um zu schmecken. Seine Füße. Denn die Schmetterlinge haben ihre Geschmackssinneszellen am Kopf, am Rüssel und eben an ihren Füßen. Diese Geschmacksorgane heißen Sensillen. Einige Schmetterlingsarten können anhand des Geschmacks der Pflanze sogar das Alter und den Gesundheitszustand der Pflanze erschmecken. So entscheiden sie, ob die Pflanze ein guter Ort für die Eiablage und die späteren Raupen ist.